Hallo und herzlich willkommen zu den Dachbodengesprächen. Wir sind hier auf meinem schönen Dachboden. Ich bin Saskia.
Und ich bin Sandra und wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Ja, total. Folge 7. Mitnehmen oder loslassen? Der ultimative Jahresrückblick. Wo es nicht schon genug Jahresrückblicke gibt.
Ja, das macht ja nichts. Und
genau,
zwar ist ja
unser
besonders
ist,
toll.
genau.
Oh, du hast dein Getränk schon leer, sehe ich gerade.
Ja.
Ey, guck mal, wie viel ich noch habe.
Der Sandra hat gerade mit dem Computer rumgefrickelt, weil ich das Gerät nicht verbunden habe und wir uns gefragt haben, warum es nicht auftauchte bei Audacity, worüber wir
Verschreck hast du
aufnehmen.
die ganze Pulle
Genau,
ausgetrunken.
ich hab dann einfach munter vor mich
Soffen.
hingesuffelt.
Sag's doch, gesoffen. Weil heute ist ja der 31. Dezember. Und das passt ganz gut. Und ich habe mir gedacht, ich kaufe mal überteuerte Scheiße bei meiner Tankstelle. Überteuert, aber gekühlt. Ja, so kühl war die jetzt auch nicht. Also haben wir jetzt hier beide so ganz kleine süße Flaschen Lillet. Und meine ist noch über die Hälfte voll, obwohl ich hier die Saufnase bin. Und so einmal komplett leer gezogen hier. Alter
Ich
Schwede.
hatte gerade mehr Zeit.
Hast du nicht gedacht, ADS und Alkohol, böse, böse. Pfui, das ist Pfui.
Ja, böse, böse ist es ja nicht, weil es nicht gut funktioniert, sondern gerade weil es gut funktioniert, zumindest für den Moment. Aber mittelfristig und langfristig ist es eine ganz schlechte Idee.
Ja, naja, aber jetzt mittelfristig gesehen und ganz kurzfristig vor allem bei
Also
dir.
kurzfristig ist es eine sehr gute Idee, weil es kurzfristig im Gehirn gute Sachen macht.
Ja.
Insofern, ja.
Ja.
Ist es jetzt erstmal nichts Schlechtes, aber mittel- und langfristig ist natürlich keine Strategie.
Sehr
Jetzt waren wir gerade so mit der Technik beschäftigt. Wir hatten ja eigentlich auch überlegt, dass wir auch ein Projekt machen wollen.
Nee, das hast du überlegt.
Ach so, das wolltest du nicht?
Doch.
Sandra will keine Projekte
Doch,
machen.
das können wir ruhig machen. Ich habe nur gerade gar kein Gehirn dafür, um drüber nachzudenken. Was?
Ja,
Also
vielleicht
für
wäre.
2026 möchtest du gerne ein Projekt starten. Ein
Ein
kleines.
kleines, ein kleines, wo
Hilfe zur
alle, die
Selbsthilfe.
mögen, genau mitmachen könnten. Genau.
Ja, hast du dir dann schon Gedanken darüber gemacht? Du hast das jetzt einfach mal so rausposaunt. Ja, guck, da guckst du.
Also doch, ich habe mir tatsächlich vorhin Gedanken darüber gemacht, auch vor dem Hintergrund, dass ich
Vor der
dir,
Flasche.
nee, vor dem Hintergrund, dass ich dir dann ja auch gerade mein Paket, das in meinem Flur steht, mit Sachen, die seit einem halben Jahr weggeschickt werden müssen, und das ist nicht kein kleines Paket, also das kann man nicht wirklich übersehen, aber ich sehe es mittlerweile schon gar nicht mehr.
Hat
Aber
sie weggeguckt.
ich habe es aber diese Woche geschafft, da Adressenaufkleber drauf zu kleben.
Es steht aber immer noch unten im Flur.
Ja, aber es sind schon Adressenaufkleber
Ja,
drauf.
aber es steht noch immer im
Aber
Flur.
vor dem Hintergrund hatte ich halt überlegt, ob man als Projekt machen könnte, zu üben, Dinge, die man prokrastiniert, in kleinen Schritten anzugehen.
Ich prokrastiniere nicht. Das machst du. Ich präkrastiniere. Ich mache Dinge einfach sofort. Viel zu schnell. Und hinterher gucke ich doof. Ich dachte, hättest du mal
Dann
vielleicht eine Nacht drüber
könntest du das ja
geschlafen.
umgekehrt machen. Genau.
Ich muss mehr drüber nachdenken.
Genau, dann könntest du es genau umgekehrt machen.
Hatte ich mir tatsächlich gestern auch irgendwo notiert? Nee, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Das ist Quatsch. Ich habe einen Screenshot
Screenshots sind ja bei ADHS auch immer super günstig. Die guckt man sich ja auch ganz oft nochmal an.
Ich gucke
Also,
da total oft rein.
ehrlich?
Und wenn ich dann bei der Post stehe, weil ich irgendein Paket abgeben muss und natürlich den QR-Code gescreenshottet habe, dann muss ich immer zwischen den ganzen Dingern, die ich gescreenshottet habe, diesen
Ach
scheiß
so,
QR-Code finden.
das mache ich immer. Das macht tatsächlich ich dann vorher. Das suche ich mir dann immer raus und mache dann nochmal einen Screenshot, damit der am Anfang steht.
Du bist so gut. Ja, jedenfalls, nee, doch, ich habe es mir gescreenshottet. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, was ein Quatsch. Und zwar, das war nämlich auch von einer ADHSlerin und die hat nämlich gesagt, sie hat sich vorgenommen, das fand ich super, bestimmte Dinge nicht immer sofort angehen zu wollen, sondern auch mal zu sagen, vielleicht schlafe ich da noch mal eine Nacht drüber und vielleicht muss ich es ja auch gar nicht angehen, weil es mich gar nicht betrifft.
Wobei ich glaube, das bezieht sich tatsächlich auf unter Umständen andere Dinge als die, die ich prokrastiniere. Weil es gibt auch Dinge, wenn die sozusagen mit emotionaler Beteiligung sind oder gerade so mit der so Rejection Sensitivity Geschichte, Da möchte ich auch immer direkt raushauen.
Ja.
So. Und da habe ich tatsächlich auch selber schon mit angefangen, in diesem Jahr erstmal eine Nacht drüber zu schlafen. Also ich bin dann immer sehr schnell, dass ich denke, ich mache das nicht mehr, ich kündige.
Da ist es.
Boah, das kann ich nicht lesen.
Okay,
warte mal,
ich lese es dir vor. Ja, To-dos für 2026. Nicht sofort reagieren, wenn etwas nervt. Erst,
siehst du, emotionale Beteiligung.
Erst prüfen, ob es mich wirklich betrifft.
Ja.
Fand ich super.
Ja.
Öfter sagen, dass mir etwas zu viel ist, nicht erklärend, einfach sachlich.
Auch das ist emotional, ja.
Termine absagen, ohne mich danach schuldig zu fühlen.
Ja, auch das ist emotional.
Weil die Welt hält das aus.
Genau.
Aufhören, alles gleichzeitig richtig machen zu wollen. Eins nach dem anderen reicht auch.
Ja, auch emotional letzten Endes, weil da steht auch dahinter, ich könnte irgendwas vergessen und dann ist jemand böse.
Mhm.
Dann lass uns das doch so rum machen. Dann lass uns doch das mit dem Nerven machen.
Hm?
Das, was sie als erstes geschrieben hat. Nicht alle Sachen, das ist zu viel.
Ja, ja, ich wollte nur mal, es war so schön. Das hat sie so schön formuliert.
Ja, finde ich auch hübsch, aber ich finde, das reicht, wenn man da einen einzelnen Schritt von mal. Dann lass uns doch als Projekt nehmen, das, was als erstes stand.
Habe ich schon wieder vergessen.
Wenn etwas nervt, sich überlegen, ob es mich überhaupt betrifft.
Ah, genau,
und
bevor man, ja, okay.
So, ja. Und da wären wir schon beim Thema loslassen. Dann ist das doch vielleicht das Projekt zu üben, solche Sachen auch wieder gehen zu lassen.
Mhm. Beim Thema loslassen fällt mir ein, wenn man so eine Flasche trinkt. Dann na, ich kann das wegatmen. Das geht.
Oh. Also ich weiß nicht, was das bei mir gerade ist. Ich habe diese Woche... glaube ich, meine Hormone am Tango tanzen. Mir ist so warm gerade.
Ja.
Unfassbar.
Ist aber auch kalt raus. Ist doch eigentlich ganz cool.
Ja.
Ich finde es im Sommer deutlich unangenehmer.
Ja, das stimmt. Da ist jetzt ein innerer. Aber es ist echt so krass.
Also ich
dir ist jetzt gerade nicht warm.
Nee, ich warte drauf. Aber bei dir ist was. Du hast die Flasche hier gerade
vorher. Ja, aber mir war vorher schon warm. Und der Alkohol hilft da gerade nicht.
Nee,
der
natürlich
hat die
nicht.
Füße jetzt nochmal weitergestellt. Mir läuft wirklich gerade die Suppe so runter.
Ja, aber es sieht gut aus. Alles gut.
Oh Gott.
Also wir machen jetzt hier noch kein Wet-T-Shirt-Contest.
Nee, aber ich zieh mal
mein Jäckchen noch aus.
Ja.
Also ja, Saskia hat immer noch was an. Sie hat jetzt nur ein Strickjäckchen.
Genau, ich habe nur ein Strickjäckchen noch. Also mein sowieso schon... dünnes Strickjäckchen. Jetzt habe ich noch T-Shirt.
Ja.
Ja.
So. Ja, erzähl mal. 2025.
Oh Gott.
Jetzt ist es rum, Gott sei Dank.
Also ehrlich gesagt, mein Jahr war gar nicht so schlimm.
Nö, ne?
Nö. Also es gibt Aspekte in diesem Jahr, die ich schlimm finde, die liegen aber außerhalb meines Lebens.
Mhm.
So, die sind eher so...
Trump.
Ja, genau.
Also was, okay.
So, mehr so auf einer metaglobalen Ebene, an der ich sowieso nichts ändern kann.
Ja.
Die mich da auf gut Deutsch ein bisschen abfacken.
Hm.
Und wo ich 25 grundsätzlich aber auch nicht so gerne hinter mir lasse, weil ich mir denke, schlimmer geht immer. Und das kündigt sich ja gerade auf der globalen Ebene eher an, dass es nicht wirklich besser werden wird. Insofern weiß ich nicht, gucke ich da 26 nicht ganz so positiv entgegen. Aber in Bezug auf mein eigenes Leben finde ich 25 ein ganz erfolgreiches Jahr.
Mhm.
Wenngleich auch mit kleinen Rückschlägen.
Mhm.
Die vor allem darin bestehen, dass ich merke, dass ich mittlerweile auch körperliche Einschränkungen habe, die vermutlich verschleiß- und altersbedingt sind, die ich tatsächlich davor noch nie hatte. Ich hatte dieses Jahr zum Beispiel im Juli, den ganzen Juli frei, weil ich zwischen zwei Jobs war und habe da das erste Mal richtig Rücken gehabt.
Ja, und musstest sogar deinen Urlaub ablassen.
Genau, so und das ist schon so eine Erkenntnis gewesen, die für mich schwierig war, weil ich tatsächlich, natürlich war mir bewusst, dass man Rücken haben kann und ich habe da die Leute natürlich auch nie drum beneidet, aber ich war da tatsächlich verschont.
Mhm.
Ne? Klar hatte ich mal Nackenschmerzen oder so vom Computerarbeiten, aber es war tatsächlich das dann so der untere Rücken.
Mhm.
So Ischias-mäßig und dann wirklich mit Kribbeln bis in den Fuß. Und ich konnte nicht sitzen, ich konnte eigentlich gar nichts.
Hm.
Ich konnte nur eigentlich ruhig durch die Gegend laufen, das war am angenehmsten.
Hm.
Bücken nicht, Beine übereinander schlagen nicht, gar nichts.
Ja.
So, und Das war für den Moment eine harte Erkenntnis und eine Nuss, die ich mal für mich zu knacken hatte. Es ist jetzt ein bisschen besser geworden, aber ich merke es nach wie vor und bin da auch noch ein bisschen so für mich auf der Suche nach der Lösung.
Machst du dann Rückenübungen?
Ja, mache ich tatsächlich, aber das ist auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich hatte auch Physio, die war aber nicht so schön.
Mäßig.
Zumal ich da dann, ich habe dann versucht, mit dem das auch so zu diskutieren, vor dem Hintergrund der ADHS-Problematik, ob ich vielleicht einfach zu sehr auch vorher bei der Beendigung des alten Jobs sehr stark, war ich sehr stark im Stress so innerlich und ob das so einen Zusammenhang geben könnte, weil das eben so ganz am Ende der Tätigkeit angefangen hatte. Und dann in der ersten Woche, wo ich frei hatte, ganz schlimm geworden ist. Und ich sah da für mich so einen Zusammenhang aus dieser extremen Anspannung aus der Zeit davor. Und das hat ja schon auch was mit dem ADHS zu tun. Das wollte ich mit ihm diskutieren. Und da musste ich mich dann erstmal eine gesamte Sitzung, die ja bei einem Physiotherapeuten tatsächlich ja nur 20 Minuten geht, rechtfertigen, ob ich denn jetzt nun wirklich ADHS habe. Und das sei ja jetzt so absolut in Mode. Und er hat das also überhaupt nicht geglaubt und hat gesagt, also ADHS ist für ihn eine Diagnose. Naja, also das gibt's ja so nicht. Und das fand ich dann ein bisschen scheiße. Auf gut Deutsch. Und hab dann die weiteren Termine, derer noch zwei da waren, mir gekniffen. Genau.
So.
Er hat mir aber auch keine Übungen gezeigt. Da hat er dann mir verkündet, ja, da gibt es sehr gute YouTube-Videos. Ja, ohne Scheiß. Sehr gute YouTube-Videos, die könnte ich mir ja angucken. Das könnte er mir jetzt auch nicht besser zeigen.
Okay.
Wo ich dann gedacht habe, so, ja, das sage ich dann demnächst zu meinen Patienten auch mal. Es gibt da sehr gute YouTube-Videos. Gucken Sie sich die doch mal an. Wir
sind suizidal? Ach, gar kein Thema. Es gibt einen Kanal zu.
Also ich fand das sehr unerfreulich. Und genau, deswegen bin ich dann da nicht wieder hingegangen.
Okay.
So, und wie war dein Jahr?
Also mir ist aufgefallen, dass ich früher immer, wenn ich so gedacht habe, wie war denn so mein Jahr? Früher habe ich immer nur gezählt. Ah, wie viel hast du verkauft? Wie viele Projekte hast du gehabt? Also ich habe das ganz, ganz, ganz stark daran gemessen, wie beruflich ich erfolgreich gewesen bin. Was ja auch Sinn macht, wenn man selbstständig ist. Weil hast nichts verkauft, hast kein Geld verdient. Ne? Und dieses Jahr war ein Jahr, was geprägt war von mentaler Gesundheit und Psychotherapien tatsächlich. Also sowohl bei mir als auch bei meiner Tochter. Und von daher habe ich mich selber dabei erwischt, wie ich schon wieder anfing zu zählen, ja, und gedacht habe, so, ah, der Sommer war aber jetzt nicht so geil, da hast du ja irgendwie, war ja total tote Hose auf dem Immobilienmarkt und dann so, nee, Sandra, dieses Jahr waren irgendwie ganz andere Dinge, viel, viel wichtiger, aber ich habe das schon wieder völlig verdrängt, ne? Also das geht ja relativ schnell, Schublade auf, zack, reingeschmissen, Schublade zu und tschüss. So mache ich das anscheinend relativ häufig mit relativ vielen Dingen und dann ist mir halt auch echt wieder eingefallen, wie schlimm das letzte Jahr schon ausgegangen ist und wie schlimm der Anfang diesen Jahres war, einfach wegen dieser blöden Zwangsstörung von der Carlotta. Das war was, wo ich, wenn ich wirklich weiter reingehe und weiter drüber nachdenke, mir immer noch die Tränen in die Augen treibt, weil ich nach wie vor nicht begreifen kann, wie wir das überlebt haben. Aber wir haben es überlebt. Und das war dann auch so eine Erkenntnis, weil tatsächlich, wenn man da so drin steckt und überhaupt nicht weiß, was gerade passiert und was Sache ist. Und es ist immer nur schlimmer, 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 schlimmer wird. Es wurde ja wirklich von Woche zu Woche und nachher wirklich von Tag zu Tag nur noch so. Wirklich, also einfach immer nur noch schlimmer. Dann hat man ja das Gefühl, man kommt da nie wieder raus. Es wird nie wieder besser. Wie soll das jemals wieder besser werden? Aber Fakt ist, natürlich wird es irgendwann wieder besser.
Und das, finde ich, ist ja das Wichtige. Und deswegen ist es vielleicht manchmal auch gar nicht gut, eine Schublade direkt so komplett wieder zuzumachen, wenn
natürlich
es dann gut ist.
Natürlich ist das nicht gut.
Weil damit nimmst du dir ja diese Selbstwirksamkeitserfahrung irgendwo auch, ne? Also es ist ja besser geworden, weil du dann auch sie unterstützt hast, weil du dran geblieben bist, den Therapieplatz gekümmert, du hast vorher, bevor du dich um den Therapieplatz gekümmert hast, versucht eben auf die Ressourcen, die du schon hattest, zurückzugreifen. Du hast mit mir gesprochen, du hast mit der Frau da, mit der Psychiaterin, Kinder- und Jugendpsychiaterin in Geldern gesprochen. So, das sind ja alles Dinge, die wichtig sind, um wieder auch die Situation bewältigen zu können. Und da hast du einfach ja nicht, sage ich mal, den Kopf in den Sand gesteckt, so emotional schwierig das war, sondern bist in die Handlung gegangen. Und das ist eigentlich was, was meiner Erfahrung nach immer gut ist, in die Handlung zu kommen.
Ja, ganz ehrlich, anders hätte ich es ja auch gar nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das anders macht, weil es das größte Problem, was ich auch damit hatte, also nicht nur die Tatsache zu sehen, dass das Kind so leidet über so einen langen Zeitraum, sondern für mich war das ganz schlimm, weil ich bin ja so ein Kontrollmensch. Und das ist wirklich das Maximale an Kontrollverlust. Du stehst da und du kannst gar nichts machen.
Zumal das ein anderer Mensch ist.
Es ist ein anderer Mensch, es ist das eigene Kind. Und das eigene Kind sagt dir, ich möchte gerne sterben. Weil es einfach überhaupt nicht mehr klarkommt mit dem, was da gerade mental im Kopf des Kindes passiert. Und dann bist du so hilflos. Und dieser Kontrollverlust, das war unfassbar schlimm. Und darum kann ich mir gar nicht anders vorstellen, als dass man da in irgendeiner Form aktiv werden muss, weil du musst ja irgendwie versuchen, dagegen anzuarbeiten.
Es gibt Leute, die dann trotzdem in so eine Starre verfallen, ne? Und sich dann, du hast zum Beispiel dich davon nicht abhalten lassen, trotzdem das sehr schwierig war, sehr viele TherapeutInnen anzurufen, von vielen gar keine Rückmeldung zu kriegen, du hast dann aber eine gefunden.
Ja.
So, und das liegt aber daran, dass du dann da hartnäckig geblieben bist. Insofern ist dann dein Kontrollbedürfnis an der Stelle ja hilfreich gewesen letzten Endes irgendwo. Es ist sicherlich nicht hilfreich, wenn man ständig ein überhöhtes Kontrollbedürfnis hat, weil das Leben manchmal dann sehr anstrengend macht. Aber Bedürfnis nach Kontrolle hat jeder Mensch.
Ja.
So oder so.
Ja.
Na? Weil das ist eins von den Grundbedürfnissen, Bedürfnis nach Kontrolle.
Ja, ich bin auch der Meinung, dass die meisten oder wenn nicht alle psychischen, mentalen Probleme einfach durch Kontrollverlust entstehen.
Es gibt auch Selbstwertprobleme, ist auch sehr gerne genommen, das Gefühl, keine Bindung zu haben, losgelöst in der Welt zu sein, keine Zugehörigkeit zu empfinden, ist auch immer gern genommen. Da gibt es schon so. dann Unlustvermeidung ist auch immer wieder gerne genommen. Was aber nicht gleichzeitig heißt, dass man Lustgewinn hat, weil auch das ist ein Grundbedürfnis, Unlustvermeidung und ein Lustgewinn. Wenn ich aber nur in der Unlustvermeidung bin, kann es sein, dass ich gar keinen Lustgewinn habe. So, ja, dementsprechend finde ich es super gut und wichtig, dass du da in die Handlung kommen konntest und dass du da, und da ist ja, sage ich mal, dein Kontrollbedürfnis hilfreich gewesen.
Ja, das ist, ja, da wirst du schon recht haben.
Ne, weil da hast du zumindest, du hast das als Antreiber genutzt, um es in was Positives umzusetzen, was das Problem lösen konnte. Weil, ich sag mal, wenn du dich um die Therapie nicht gekümmert hättest, das wäre nicht einfach so weggegangen.
Nee, natürlich nicht. Es ist ja nach wie vor auch immer noch recht schwierig. Sie hat immer noch so ihre Probleme mit Zwangshandlungen. Aber wir haben halt ein Auge drauf und wir sind da sehr hinterher.
Und ihr versteht jetzt auch besser, was passiert.
Ja, man kann auch mit ihr drüber sprechen.
Genau.
Habe ich ja gestern wieder drüber gesprochen, weil sie im Moment wieder so ein bisschen so eine Phase hat, was ihre Meerschweinchen angeht, wo dann halt bestimmte Gedanken im Kopf auftauchen. Und damit sie die Gedanken nicht mehr hat, zwingt sie sich, ihre Meerschweinchen zu verabschieden, mehrmals hintereinander. Und da weiß sie aber auch, oder da sprechen wir dann drüber, und ich sage ja dann auch ganz klar, das ist eine Zwangshandlung, das sind Zwangsgedanken, da müssen wir drüber sprechen und das musst du versuchen zu vermeiden, wie auch immer. Das okay, ja gut, dann versuche ich das. Also das ist schon so, dass sie dann auch mitarbeiten möchte, je nachdem, nach also wie es ihr so geht an dem Tag.
Aber sie hat ja auch für sich die Erfahrung machen können, dass wenn sie die Dinge versucht, dass es ihr dann besser geht.
Ich hoffe, also natürlich, man merkt es ja auch an, also sagen ja auch so Menschen aus unserem Umfeld, die jetzt nicht Familie sind, sondern Freunde, die jetzt nicht so oft sehen, dass sie sich wahnsinnig positiv verändert hat. Also die Therapeutin, die sie hatte im Zuge der Therapie, die sie gemacht hat, die hat die ja nachher gar nicht mehr wiedererkannt. Also sie hat wirklich gesagt, hier sitzt ein völlig anderes Mädchen vor mir, wo ich gesagt habe, ja, so ist die eigentlich. Eigentlich ist die so, wie die hier sitzt und so, wie sie in dieser Zwangsstörungsphase war, so ist die einfach gar nicht. Die hat ja wirklich, also die ist ja nur noch durchs Haus gehuscht und konnte gar nicht mehr richtig laufen, weil sie, also nur zur Erklärung, sie hatte eine Zwangsstörung, die sich darauf fokussiert hat, dass sie
Dinge, die sie selbst berührt hat, als sie noch zur Grundschule gegangen ist, nicht mehr berühren durfte. Also im Prinzip betraf das alles natürlich. Also wirklich alles. Sie konnte nicht mehr reiten gehen, sie hat in meinem Auto nicht mehr gesessen, sie konnte keine Türen mehr aufmachen, keine Lichtschalter, keine Wasserhähne, Klamotten, es musste ganz viel neu gekauft
und
werden.
Und es hat sich ja auch dann über die Zeit weiter generalisiert. Ne?
Ja, ja, natürlich.
Also auf alle Dinge, die, ne, Hund, ja. Sitzplatz, ja. Erinnere ich mich noch, ja. Und solche Sachen, ja. Nicht mehr auf dem Sofa sitzen,
ja.
Können.
Ja, sie hat monatelang auf dem Fußboden, genau. Gesessen. Ja. Und nachher war es halt so schlimm, dass sie nicht mal mehr essen konnte, was bei uns zu Hause zubereitet wurde. Und ich habe sie halt wirklich schon Anfang diesen Jahres in der Klinik gesehen, weil wir einfach nicht mehr weiter wussten. Und es hat sich dann durch eine bestimmte Therapieform einen Weg gefunden und auch durch die Umstellung ihres ADHS-Medikaments, wo ich nach wie vor überzeugt davon bin, dass es auch eine Rolle spielt, weil wir das einfach, seitdem wir es umgestellt haben, nicht mehr in der Art und Weise so stark ist. Wie gesagt, sie ist immer noch anfällig für sowas. Das war sie aber auch tatsächlich früher schon. Sie hatte ja auch so eine kleine Vorgeschichte nach Corona, als die Maskenpflicht in den Schulen aufgehoben wurde, hatte sie ja auch plötzlich dann so Zwänge entwickelt, dass sie sich permanent sehr häufig die Hände waschen musste in einer bestimmten Anzahl und Reihenfolge, dass sie nach der Schule immer sofort unter die Dusche muss. Also es ist, wie wir ja schon öfter gesagt, eine Mischung aus vielen Dingen. Ne? Corona, ADHS, vielleicht die Medikation, die falsch eingestellt war, Traumata, auch das haben wir rausgefunden, gibt es, die sie nicht verarbeitet hat richtig. Also es ist viel, was da auf so ein kleines Mädchen einprasselt.
Genau, aber dadurch, dass ihr dann, sage ich mal, ein besseres Verständnis auch für die Problematik habt, versteht, dass es eben, wir nennen das ja mal multifaktoriell, ne? Also dass da unterschiedliche Faktoren sind, die da eine Rolle spielen. Das gibt einem ja auch wieder ein Kontrollgefühl zurück, dass man zumindest begreift, ah ja, okay, das sind unterschiedliche Faktoren. Wir können jetzt im Hier und Jetzt auf den und den Faktor einwirken. Weil ich sag mal so, wenn da zum Beispiel ein traumatischer Hintergrund ist, das kann man natürlich im Hier und Jetzt nicht einfach ausradieren.
Ja.
Das dauert dann ein bisschen, da hat sie aber ja die Therapie dann gehabt.
Ja.
Und im Hier und Jetzt kann man aber ja trotzdem auch schon Dinge tun zusammen. Und ich glaube tatsächlich, ich könnte mir gut vorstellen, dass die medikamentöse Umstellung da auch eine Rolle gespielt hat, weil es ist natürlich schon so, dass ADHS-Medikation stimulierend, auch wenn es nicht so im Gehirn sich auswirkt, wie jetzt bei jemandem, der nicht ADHS hat, aber trotzdem ist es ja auf das vegetative Nervensystem stimulierend. Das heißt, das ist ja trotzdem, sag ich mal, höher, also hochgefahrener, als bei jemandem, der das Medikament nicht nimmt. Und ich könnte mir vorstellen, dass, wenn ich eben, sag ich mal, eine Problematik habe, die was mit auch Ängsten zu tun hat, was ja eine Zwangsstörung ist, ja letzten Endes eine Angstproblematik.
Ja.
Ich versuche durch die Zwänge Ängste auszuschalten. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn ich ein, sag ich mal, sehr hohes Niveau vom vegetativen Nervensystem schon habe durch das Medikament und dann das noch oben drauf kommt, dass das dann halt schneller überschießt, in Anführungsstrichen, als bei jemandem, der das Medikament. Und wenn die Dosierung zum Beispiel zu hoch war, könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich doch auch eine Rolle. Aber deswegen zum Thema multifaktoriell.
Ja.
Ne, es ist ganz selten, egal um welche psychische Problematik es gibt ganz selten einen Faktor, der dafür zuständig ist. Es ist häufig so, dass es in der Vorgeschichte Sachen gab, so wie du es beschrieben hast. Sie hatte dann auch schon während Corona da vielleicht auch gewisse Ängste in Bezug auf, was ja auch völlig nachvollziehbar ist. Ne?
Ja,
sie war ja,
ja
ganz klein als das und gerade am Anfang der Schule.
Ja, ja,
das heißt auch gerade in einer, sag ich mal, verletzbaren, vulnerablen Phase, ne? Schulbeginn und dann war da alles so.
Naja, Lockdown.
Ne?
Ja. Lockdown
und dann nachher Masken und so, ne? Das heißt, man sieht seine Klassenkameraden und man kann diesen neuen Übergang gar nicht richtig
integrieren. Ja, ich glaube, das war es auch, ne? Sie kannte ja ihre Schulkameraden nur 2 Jahre lang mit einer Maske im Gesicht.
Ja, total.
Und dann kann ich mich noch genau daran erinnern, waren Osterferien und danach war die Maskenpflicht dann vorbei mit Beginn der Schule nach den Osterferien, damals in dem Jahr, ich weiß gar nicht, wann es war, 22, 23, kann ich mich gar nicht dran erinnern, genau. Jedenfalls, es fing exakt da an und da hatte sie ja immer das Problem, dass sie dass sie plötzlich gesehen hat, wenn andere Kinder in der Nase bohren. Ne? Das war ja vorher nicht möglich. Die hatten ja alle eine Maske im Gesicht. Dann mussten die das, weiß ich nicht, im Klo oder heimlich oder wie auch immer machen. Und plötzlich sah sie das und es war ein Riesenproblem für
sie. Oder
die
haben es halt einfach in der Zeit auch nicht gemacht.
Ja,
ne?
Oder
weil
das.
Da ja, einfach eine Barriere war.
Genau,
war,
da
ne?
war was im Gesicht so.
Also ich hatte auch in der Zeit, wo die Maskenpflicht weggefallen ist, sehr viele erwachsene PatientInnen, die große Probleme damit hatten, auf einmal ohne Maske.
Ja,
in den Supermarkt wieder zu gehen, die da auch ganz viele Ängste entwickelt haben. So, was ist, wenn wir jetzt hier alle ohne Maske sind? Was hat sich denn jetzt von dem Tag auf den Tag geändert?
Genau.
So.
Als ob jetzt alles weg ist.
Genau.
Was ein Quatsch.
Ja. Und da dann erstmal psychisch anzukommen, ist schon für Erwachsene Herausforderung gewesen. Wenn ich mir jetzt ein kleines Kind vorstelle, das eingeschult wurde in der Zeit, wo es Lockdown gab, wo es Masken gab. Eigentlich sind die ersten 2 Jahre Grundschule ja sowieso eine Herausforderung für Kinder, weil es eine ganz wichtige Entwicklungsstufe ist. Ich gehe vom Kindergarten in die Schule. Ne? Das Ganze, wie ich meinen Tag verbringe, verändert sich ja ganz massiv. Ich in mir verändert sich ganz viel, ganz massiv als kleines Kind. Und dann ist das unter diesen Umständen, wie soll auch so eine Kinderseele das einfach mal so, und gerade vielleicht auch eine sensible Kinderseele, es gibt sicherlich Kinder, die total innerlich robust sind.
Ja, da gehört sie definitiv
so,
nicht zu.
Ich sehe auch immer wieder, manchmal Kinder, auch bei Moritz in der Klasse waren auch immer wieder Kinder, wo ich gedacht habe, so erstaunlich, wie viel die so erstmal augenscheinlich robust wegstecken.
Ja.
Aber ich sag mal, wir sind ja alle von der Sensibilität her sehr unterschiedlich. Und wenn ich dann eher ein sensibles Kind bin, dann ist das eigentlich eine Überforderung. Ne? Und das zeigt aber eben, es gab vorher schon etwas.
Ja.
Ne? Also da ist eine Verletzbarkeit entstanden. Sie kommt auch schon mit etwas in diese Verletzbarkeit, also eher mit dieser Sensibilität. Ne? Und dann kommen irgendwann zu viele Faktoren zusammen. Dann passieren vielleicht Dinge, die für sie eben in dem Fall traumatisch waren. Brauchen wir jetzt ja auch nicht näher eingehen. Und dann ist irgendwann sozusagen System-Overload. Ja? So, und da hat sich dann sozusagen diese Zwangsproblematik draufgesetzt. Weil dann einfach, und das ist bei ganz vielen psychischen Störungen auch, jetzt ist ja auch wahr.
Jetzt ist ja auch ja, ich habe ja auch die Flasche gleich auf. Also bei mir ist das wirklich der Alkohol, pam, pum, direkt in die Rübe hier. Habe ich schon was an, ja. So, alle männlichen Zuhörer können sich jetzt vorstellen, wie wir zwei schwitzenden Eulen hier oben sitzen mit unseren zusammen 100 Jahren und die Klamotten vom Leib reißen. Wir einfach mal, wir müssen Silvester mittags uns hier ein Lillet kippen. Hui!
Sehr schön.
Ich hab extra kein Medikinet genommen, also kein ADHS-Medikament. Weil ich wusste, ich trinke gleich Alkohol und das ist pfuibar. So wie Wasser und Holz. Bäh, macht man nicht. Wasser, Holz, bäh, sagt mein Mann immer.
Genau, das in dem Fall ist das eine sehr weise Entscheidung gewesen. Aber kurz meinen Gedanken von gerade noch zurück zu Ende zu führen. Ist ganz wichtig, es ist selten oder eigentlich nie einfach nur ein Faktor, der dazu beiträgt, dass man ein Problem mit irgendwas entwickelt.
Ja.
Ja, und ich finde es, und das habe ich dir damals ja auch schon gesagt, und ich finde es ganz wichtig zu verstehen, was passiert, weil das ist der erste Schritt, der mir schon ein Stück weit Kontrolle zurückgibt. Das ändert an der Situation noch nichts, aber das ändert schon mal was daran, wie man die Situation für sich verarbeiten kann.
Ja.
Weil man dann anders auf das Kind guckt. Das ändert nichts daran, dass einem das Herz bricht, wenn man sieht, wie schlecht es dem Kind geht. Aber es ändert vielleicht was an dem eigenen Gefühl, okay, das dauert jetzt ein bisschen, aber ich habe wieder das Gefühl, ein bisschen Kontrolle über die Situation zu bekommen, weil ich jetzt weiß, es gibt einen Weg, den wir gehen können.
Ja.
So, und das hat ja auch, also ich finde, sehr gut geklappt dafür, also, dass es wirklich so generalisiert war.
Ja, ja. Grundsätzlich muss man ja auch dazu sagen, es hat ja auch wiederum zu anderen Dingen geführt, die positiv waren,
so.
Nämlich die Therapeutin der Lotta sagte, naja, Frau Justen, Sie haben da ja auch schon so ein paar Sachen und Sie sollten vielleicht dann auch mal eine Therapie machen. Das hat wiederum dazu geführt, dass wir da miteinander gesprochen haben und du mir dann MindTalk empfohlen hast. Du wiederum hast gesagt, naja, guck mal so mit dem ADHS. Also irgendwie, ich denke mal, lass das mal prüfen. Das ja auch wieder zu was Positivem geführt hat, nämlich der Selbsterkenntnis. Deshalb sind bestimmte Sachen so, wie sie sind und deshalb bist du nicht falsch, sondern einfach nur anders. Und es gibt noch ganz viele andere, die auch so sind und das ist auch gar nicht schlimm. Man muss nur anders oder man weiß jetzt einfach anders damit umzugehen und kann es besser einordnen. Und von daher ist so, dass diese Selbsterkenntnis oder die auch im Zusammenhang mit Selbstakzeptanz, dass das Jahr anstrengend war, sehr viel begleitet von Psychotherapien und aber auch sehr viel begleitet von Selbstreflexion, sowohl bei der Carlotta als auch bei mir. Und das ist ja was Gutes.
Genau.
Das ist total was Gutes. Und auch dieses, dass wir hier sitzen.
Ja.
Ne? Also ja. Ich finde das total klasse und wir kriegen ja auch wirklich ganz, ganz, ganz viel Lob, auch so von so männlichen Freunden meines Mannes, das finde ich aber total gut.
Die hat er mir letztens, als ich die beiden bei Edeka getroffen erzählt, da habe ich gedacht, oh, das ist ja nett.
Ja, ich finde das auch total süß. Ich kann mir das zwar gar nicht vorstellen, dass ein Mann das interessant findet, was wir hier so erzählen, aber die meisten haben ja dann auch eine Frau vielleicht im ähnlichen Alter oder bereiten sich darauf vor, dass sowas wie Perimenopause auf sie zukommt und möchten vielleicht schon mal dazu ein bisschen ja, was wissen einfach, was da so auf einen zukommen kann. Muss ja alles nicht so sein, aber ich habe auch gestern ein sehr lustiges Video gesehen. Ich glaube, das habe ich auch gepostet, wo ein Mann dann erklärt hat, so für alle, die das nicht wissen, ja, wenn eure Frau in die Wechseljahre kommt, ich erzähle euch jetzt mal, dann seid ihr vorbereitet. Und dann kamen so Sachen wie nicht kauen. Einfach direkt runterschlucken.
Und auch nicht atmen am besten. Also das sollte also man vielleicht
beim
auch
Essen
einstellen.
Essen nicht mehr kauen, sofort schlucken. Ja, natürlich, ihr könnt dabei sterben, aber ganz ehrlich, besser ist das sogar. Das war sehr, sehr lustig. Ja, von daher, ich glaube, für meinen Mann ist das, glaube ich, auch ganz gut, weil ich denke, dass ich viele Sachen hier erzähle, die ich ihm jetzt wahrscheinlich nicht so erzähle, weil wir einfach diesen Kontext nicht haben, wir auch nicht so viel Schnittmenge zeitlich gesehen miteinander haben und dann geht es halt eher um andere Themen. Keine Ahnung, Klopapier, was weiß ich, was hat das Kind
uns dargestellt? Naja, was ich so im Alltag manchmal verliere, ne?
Natürlich, ja. Völlig klar. Ja. Also von daher sind das Dinge, die wo sich negative Sachen einfach ins Positive gedreht haben. Und das ist im Prinzip das, was man ja generell auch immer so sagen kann und im Hinterkopf behalten sollte. Nämlich, dass egal wie beschissen es gerade ist und wie schwarz alles ist und wie meilenweit entfernt irgendwelche Ausgänge sind und man sieht wirklich nur noch schwarz. Nee, es geht immer weiter. Und manchmal wird es vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer, bevor es dann wieder besser wird. Aber es geht immer weiter.
Ja. Und ich finde, es hat sich ja nicht, es hat sich ja nicht automatisch von sich aus verändert, sondern du bist Schritte gegangen. Mhm. So, du hast dich auf Dinge eingelassen. Du hast dich darauf eingelassen, auch bei dir selber nochmal zu gucken. Mhm. Und so weiter. Mhm. Ja, das ist ja nichts, was sozusagen passiv über dich gekommen ist, sondern was du aktiv mitgestaltet hast. Und das finde ich ganz wichtig als Mitnahmegeschichte, dass eine Krise ist eine Chance, ja. Und du hast die aber dann gestaltet. Ne? Das ist nichts, was passiert ist, sondern das ist etwas, was du möglich gemacht hast. Durch Offenheit, durch Mut, dahin zu gucken, durch Hartnäckigkeit. Ne? Also das sind ja ganz viele positive Dinge, die du dazu beigetragen hast. Ohne, wenn du das nicht gemacht hättest, dann hätte sich das nicht verändert.
Ja, da merkt man wieder, das ist ja auch immer so ein bisschen Psychostunde.
Ja, ich find das wichtig, das zu betonen. Also auch wenn Wege manchmal steinig sind, ne? Wenn man neue Wege geht.
Uiuiui, ist mir heiß.
Jetzt ist dann, das beruhigt mich, dann war es vielleicht tatsächlich bei mir vorhin doch der Lilé ein bisschen.
Auf jeden Fall.
Ich hatte ja im Verlauf des Jahres irgendwann dir mal eine Sprachnachricht geschickt mit diesem Beispiel mit Autobahnen und
Zweigungen
und mit Landstraßen und so. Ja. Wenn ich etwas immer auf die gleiche Art tue, dann ist das in meinem Gehirn wie auf einer Autobahn. Ja. Das Gehirn nutzt das, was ich immer mache.
Ja.
Wenn ich etwas verändere, dann ist das fürs Gehirn erstmal, als würde ich jetzt, sage ich mal, eine kleine Landstraße bauen erstmal. Das ist anstrengend, das kostet mich mehr Kraft und das ist am Anfang nervig und macht vielleicht auch Angst. Beziehungsweise, ne, in Deutschland weiß man ja, sowas dauert. So, ne? So, Aber wenn ich dann einmal die Straße gebaut habe, dann habe ich schon mal eine Parallelstrecke zur Autobahn, die ich nutzen kann.
Ja.
So, und das ist aber etwas, das Bauen passiert nicht automatisch im Gehirn, sondern das passiert über Veränderungen, die ich mache und über Dinge, die ich anders mache. Das Gehirn nutzt das, was es gewohnt ist zu nutzen, weil das am einfachsten ist.
Ja.
Ist ja auch total logisch, weil das Gehirn funktioniert eigentlich nach dem Effizienzprinzip. Ne? Das ist das, was wir immer machen, dann bleiben wir mal auf der Strecke. So.
Ja.
Das heißt, wenn ich dann von der Strecke abweiche, ist es erstmal anstrengend, so oder so.
Richtig.
So. Und je mehr ich diese andere Strecke aber nutze und ausbaue, desto wahrscheinlicher ist es, dass es fürs Gehirn einfach wird, auf die andere Strecke zuzugreifen.
Ja.
Und deswegen ist es so wichtig, überhaupt damit erstmal anzufangen. Das bedeutet aber nicht, dass das nicht am Anfang auch zu Rückschlägen führen kann, dass es sich am Anfang nicht auch mal falsch anfühlen kann, dass es am Anfang nicht auch mal wahnsinnig anstrengend ist.
Ja.
So.
Ja.
Wichtige ist, sich da, und das würde ich auch zum Mitnehmen sagen, den Mut zu haben, einfach dran zu bleiben.
Ja.
Und den hattest du dieses Jahr und das ist doch super.
Ja. Ja, ansonsten, was war dieses Jahr noch so? Ich glaube, relativ. Der Rest war langweilig. Im Gegensatz dazu, Pille-Palle. Oh, ich habe einen Promi getroffen. Vor ein paar, weiß ich gar nicht, vor 2 Wochen oder sowas. Nee, ist noch nicht so lange her.
Nee,
vor Weihnachten.
Ich glaube, letzte Woche, oder?
Ja. Ja, also ist auch egal. Also so prominent war der jetzt auch nicht. Oder ist der jetzt auch nicht. Aber es war natürlich, wie das dann so ist. Ne? Man sitzt dann da so auf so einem Reiterhof in den schlimmsten Klamotten, die man im Schrank hat, weil muss ja alles dreckig werden. Und ich hatte dann meinen Mantel an, ich kann auch mal nachts auf der Straße übernachten, Mantel. Und natürlich ungeschminkt. Und dann steht da Johannes Oerding einfach da so rum. Ja, das war schon sehr lustig. Und vor allem mein Kind kannte den nicht und hat nur gedacht, so, mein Gott, was sind denn jetzt alle so aufgeregt? Bloß weil hier ein Papa mal seiner Tochter beim Reiten zuguckt. Und dann so, ja Mama, ich würde mich hier aufräumen, wenn der Papa mal kommt und guckt, wenn ich hier reite. Aber muss man doch jetzt hier nicht so eine Aufregung verbreiten.
Aber was das wieder schön lustig zeigt ist, wenn die Wertung nicht dabei ist, ist das auch ein Mensch.
Na, selbstverständlich.
So.
Gar nicht mal so ein großer.
Dazu muss man sagen, Sandra ist relativ groß. Ich bin relativ klein. Für mich wäre wahrscheinlich.
Du musst es hochgucken, wollte gerade wahrscheinlich.
Sagen, ja, wobei ich tatsächlich auch meistens sehr große Männer hatte.
Du magst das so mit dem Hochgucken. Ich mag das ja gar nicht.
Ja, ach, mir ist es eigentlich im Grunde mittlerweile egal, aber es ist von der Tendenz her, muss man sagen. Ja, wobei es ist nicht schwer.
Ist ja,
ne?
Wollte ich gerade sagen, es ist ja auch sehr schwierig. Also, ich habe immer gesagt, ich möchte eigentlich keinen Mann, wo ich so hoch, weil dieses. Und das hat viel mit der Erziehung meiner Mutter zu tun, dieses nach oben aufschauen zu einem Mann, das ist etwas, was mich per se total ankotzt. Also diese Vorstellung, ich muss so jemanden von unten so nach oben anhimmeln, das ist so, boah, es ist mir so zuwider.
Aber das ist vielleicht auch, ja, das ist mir tatsächlich zum Beispiel nicht so zuwider. Also ich sehe das gar nicht unter dem Aspekt. Ich sehe das immer so für mich unter dem Aspekt, ich brauche einen Mann, vielleicht nicht zu dem ich aufblicken kann, aber an dem ich mich reiben kann.
Der zu dir runter, der dir auf den Kopf spucken kann.
Nee, der mir ebenbürtig mindestens ist, beziehungsweise der mir auch mal Paroli bieten kann. Ne? Also das ist, glaube ich, eher mein Thema an der Stelle. Es gibt mir da gar nicht, also von meiner Wahrnehmung her ist das auch gar nicht dieses Aufschauen, sondern von der Wahrnehmung her ist das, so kann ich dich ernst nehmen.
Ja. Also ist schon, ne? Ich sage, ich bin sehr geprägt von meiner Mutter. Ja. Aber meine Mutter war
ja aber
ja
da
so
kann
klein.
Man sehen, wie unterschiedlich die Prägungen dann an der Stelle sind. Ja. Ne? Weil ich habe immer eher das Problem, dass ich ja sehr eigenständig bin. Ich kriege ja letzten Endes irgendwie alles geregelt. Und ich finde es eigentlich immer eher schön, wenn ich mal einen Mann habe, der dann trotzdem ein Fels sein kann.
Ja,
oder
für dich auch
oder,
mal was regeln.
Ja,
ne?
Genau. Mhm. Aber ich muss den ernst nehmen können, damit ich das zulassen kann.
Ja.
So, wenn das dann jemand ist, der dann selber erst so sagt, so, oh, ich weiß nicht.
Und was meinst du denn?
So, da kriege ich die Pimpernellen. Also es muss schon jemand sein, der dann eben auch so eine gewisse Stärke mitbringt. Und das kann natürlich implizit sein, dass unbewusst,
und wie gesagt, also
man
ich
dann
meine,
eher
wie
jemand,
groß
ich
bist
dann,
du? Jetzt mal
1,60.
Fakten auf dem Tisch, genau.
Ja,
also ich meine, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit?
Laufender Meter. Ja, aber es ist trotzdem unterschiedlich. Ich hatte auch schon mal einen Freund, der 1,68 war.
Das ist immer noch ein bisschen mehr.
Nee, wenn ich hohe Schuhe anhabe, nicht. Und zu der Zeit habe ich noch sehr viele, ich trage mittlerweile nur noch Sneaker. Ich kann nicht überhaupt nicht über hohe Schuhe. Ich weiß gar nicht, wie ich das früher gemacht habe. Nee,
das verstehe ich auch nicht.
Also ich hatte früher nur hohe Schuhe an. Ich meine, das hat halt immer mein Größenelend, das ich so sagen, empfunden
meine
habe,
Mutter
ein bisschen
war ja
verbessert.
1,51 Meter groß.
Auch so klein.
Ja, die war ganz klein. Ja. Die hat ja diese Wirbelsäulenerkrankung und die war winzig. Und die hat auch Zeit ihres Lebens nur hohe Schuhe getragen.
Was für die Wirbelsäule ja auch dann total. Aber du bist jetzt halt auch groß, ne?
Genau, und ich muss nicht noch größer sein. Ich habe schon immer das Gefühl, ich bin groß und ich falle auf. Und wenn ich dann auch noch hohe Schuhe anhabe, dann gucken die Leute ja noch mehr. Und das mag ich so gar nicht. Und von daher, aber so ein Mann auf Augenhöhe finde ich super. Also Sebastian ist 10 Zentimeter größer als ich, das finde ich okay. Aber mein erster Mann zum Beispiel war kleiner als ich. Und auch der Freund, den ich davor hatte, der war auch kleiner als ich. Ich weiß auch nicht, warum. Ah, der Freund davor war auch kleiner. Ach du Scheiße, jetzt wird da ein Schuh draus. Ja, komisch eigentlich. Siehst du, ich bin so, wahrscheinlich, komm jetzt hier so. Ich muss immer so den Daumen drauf haben anscheinend. Oh Gott. Jetzt wollen wir mal hier nicht tief.
Also ich fühle mich offensichtlich in meinem Napoleon-Komplex. Ich weiß gar nicht, ob man den als Frau auch haben kann.
Ja, den hat mein Hund auch.
Aber fühle ich mich offensichtlich so stark, dass ich eher eben die Tendenz habe, weil wenn dann jemand so auf meiner Höhe ist, ich weiß nicht, hatte ich wie gesagt einmal 1,68 und das fand ich komisch damals. Hm. Aber das,
wie alt war ich denn da, 30 oder so? Das ist aber auch schon extrem, was war der Italiener oder was war
nee,
da?
Nee, der war jünger als ich und der war Ruderer.
Ein 1,68 Meter großer hat der, das war der vorne mit dem Mikro, ne?
Nee.
Nein, ich bin gemein.
Der war Ruderer. So der hatte.
Hat mehr Kreuz als Körperhöhe, aha, oder?
Entschuldigung, oh Gott. Also der war sehr, sehr muskulös, ja. Und der hatte tatsächlich ein ziemlich großes Ego. Hm.
Naja, also ganz ehrlich, geht ja auch nicht anders.
Nee, und konnte dann da sehr gut gegen anstinken, obwohl der auch noch jünger war als ich. Und ich fand den damals ziemlich beeindruckend.
Ausgeglichen damit, mit der Fresse.
Der war sehr hartnäckig, okay. Also ganz süß. Ja. Der wird uns nicht hören, aber das war damals, der war niedlich.
Süß. Naja, es ist auch schon 20 Jahre her, ne? Sollen wir mal, also ich
meine. Ja, 20 Jahre her.
Ja, es ist ganz schön schlimm. Mhm. Ich habe vorhin auch wieder irgendwas gedacht, wo ich dachte, ach ja, mein Gott, kannst dich auch noch dran erinnern. Und dann so, oh, kannst dich auch noch dran erinnern, das ist 30 Jahre her, meine Fresse, da war es Anfang. Genau, ich hatte drüber nachgedacht, Silvester. Mhm. Heute ist ja jetzt Silvester, ne? Wir bleiben natürlich zu Hause, weil haben wir Tiere zu Hause und B, sind wir einfach in dem Alter. Ja, weiß ich auch nicht, also egal. Jedenfalls ist mir eingefallen, ja, früher war das ja echt so, da konnte man sich ja gar nicht entscheiden oder man musste sich relativ früh dafür entscheiden, auf welche Silvesterparty gehst du denn jetzt eigentlich?
Von davon habe ich mich tatsächlich schon vor Jahren freigemacht. Also ich sage ja, wirklich vor vielen Jahren freigemacht.
Ich war 30 Jahre jünger, da war ich Anfang 20.
Ja, auch da. Also ich kann mich noch erinnern, ich bin relativ in meinen 20ern irgendwann dazu übergegangen, ich war teilweise Silvester alleine. Mhm. Das war so ein bisschen Protest.
Und dann sitzt sie wieder, die kleine Saskia, mit ihrem Schild. Dagegen.
Genau.
Ich bin dagegen.
Genau. Ich fand irgendwie so diesen Hype. Hm. Nee, ich weiß ich nicht. Also da war ich so schon in meinen 20ern auf so einer Kontra-Position. Ich weiß noch, irgendwann da war ich so 26, 27. Da hatte dann eine Kollegin, die deutlich älter war als ich, die war damals Anfang 40, hat dann gesagt, ja, dann komm halt bei mir kurz wenigstens vorbei, kannst ja auch vor 12 wieder gehen. Ich bin eh da wegen meines jüngeren Sohnes und dann kommst du einfach vorbei. Dann bin ich da hingegangen, haben wir schön zusammen Abend gegessen, die wohnte nicht so weit von mir weg und bin dann tatsächlich aber vor 12 auch wieder nach Hause gegangen und hatte einen netten Abend mit der gehabt, nett mit der gequatscht und Ich hatte immer früh so für mich das Gefühl, das ist, glaube ich, so mein Autonomiebedürfnis, mir zu beweisen.
Ich kann das.
Genau, dass das geht und dass mich das nicht
triggert.
Darf
ich nicht sagen.
Triggert darf Sandra nicht sagen, weil
weil ich gelernt habe.
Weil es kein Trigger ist, weil es keine trauma-assoziierte Sache ist.
Genau. Sollte man nicht einfach so in den Mund nehmen, das Wort.
Genau.
Mir ist aber eingefallen, jetzt wo du gerade so drüber sprichst, dass ich in meinem Leben mich nicht dran erinnern kann, weil ich das letzte Mal Single war. Weil das tatsächlich war, bevor ich 17 war. ich war immer in irgendwelchen Beziehungen und darum musste ich auch immer zu irgendwelchen Silvesterpartys. Also ich hatte irgendwie, also klar, ich fand das natürlich auch toll, aber ich hatte nie irgendwie eine Zeit, wo ich alleine war und gedacht habe, so, na, jetzt bleibst du einfach mal zu Hause. Ja. Hm. Ich war noch, also Alter, wie also, das jetzt aber auch, das ist mir gerade so aufgefallen, das ist aber auch schräg irgendwie. Wieso war ich denn meine Fresse? Egal.
Ja, das ist bei mir tatsächlich auch, dass ich, bis ich jetzt Single lange war, bin, hatte ich auch immer irgendwas am Laufen. Also ich hatte nicht immer unbedingt eine Beziehung, aber ich habe immer irgendwie gedatet. Als Beziehung würde ich das nicht immer alles nennen. Aber ja. Manchmal ist es ganz gut, auch mal für sich zu sein. Aber das muss
ja
auch nicht
klar,
sein.
Ich bin voll gerne alleine. Ja. Warum bin ich denn eigentlich nie? Na, denk mal jetzt nicht weiter drüber nach. Egal.
Aber das ist ja trotzdem auch eine Sache, die vielleicht. Ich überlege gerade, ob das was ist, was ich aus dem Jahr mitnehmen möchte.
Ach so, ich dachte,
dass ich mich da noch mal öffnen möchte, aber eigentlich nicht.
Das war jetzt ein neues Jahr angefangen hat, oder was?
Ja, nee, ja, aber manchmal ja muss Quatsch. Man ja so resümieren. Resümieren.
Wir müssen gar nichts. Was sage ich mal, wir sind 50, wir müssen nichts.
Nee, das stimmt.
Nichts müssen wir.
Das stimmt.
Gar nichts.
Den Gedanken hatte ich gerade, da waren wir ja auch dann dadurch jetzt beim Thema Seniorenteller.
Ja.
Ne?
Meine frischen Implantate.
Es ist total, auf der Seite finde ich gut, älter zu werden.
Wenn man auf viele Dinge einfach scheißen kann.
Genau.
Oder? So.
Genau.
Der moralische Zeigefinger, Mittelfinger.
Genau. Genau.
Ja.
Das Gegenteil von dem moralischen Zeigefinger, nämlich der.
Der Stinkefinger.
Genau.
Ja, das stimmt.
Weil das, ich glaube, das ist das, was ich aus dem Jahr für mich so mitnehme.
Wir müssen gar nichts mehr.
Genau, ich muss gar nichts.
Ja. Finde ich super.
Ja, ich auch. Ich muss gar nichts. Ja. Und ich kann aber trotzdem. Ich habe ja dieses Jahr im August eine neue Stelle angefangen. Hm. Und Ende letzten Jahres im November bin ich ja hier in das Haus umgezogen, aus meinem alten Haus. Das heißt, es waren ja quasi nochmal, deswegen bei mir das Thema Neuanfang. Es waren ja zwei Neuanfänge. Und habe aber so für mich gemerkt, das geht auch in dem Alter noch ganz gut.
Mhm. Also, ist jetzt aber auch so das letzte Alter.
Das weiß ich noch nicht.
Danach,
das
danach vermag kommt ich noch der, eventuell der Bungalow, alles auf einer Ebene.
Ja, nee, ich habe eher so die Fantasie, irgendwann kommt das Haus am Meer.
Das glaube ich nicht.
Doch.
Na, weiß ich nicht.
Doch.
Das Seniorenheim am Meer vielleicht.
Oder ich sehe mich eher so als kauzige Oma.
Ja, im Seniorenheim.
Nein, definitiv. Also ich sehe mich voll nicht im Seniorenheim.
Ja, natürlich.
Siehst du dich im Seniorenheim?
Keiner sieht sich im Seniorenheim.
Nein.
Ich sehe mich schon mit Enkelkind, aber nicht im Seniorenheim.
Ich hatte mal irgendwann überlegt, das war schon 2-3 Jahre her. Nee, muss noch länger her sein. Das war, bevor mein Vater gestorben ist. Also muss es schon länger als 6 Jahre her sein. Man verliert so ein bisschen den Zeitbezug, ihr merkt.
Ja.
Da hatte ich mir überlegt, wo ich verstreut werden möchte, wenn ich tot bin. Und hatte mir dann so überlegt, dass ich auf jeden Fall Norddeutschland dann sein möchte. Und dass ich auf jeden Fall nicht im Boden sein möchte. Und hatte dann eben so geguckt, was da so möglich wäre. Und bin dann so auf verschiedene Sachen gestoßen, im Wald und so, wo ich aufgewachsen bin. Da gab es den Sachsenwald, der ist da in Norddeutschland ein relativ großer Wald. Da kommt auch Otto von Bismarck her, der alte Reichskanzler. Und da hatte ich dann tatsächlich damals recherchiert. Ich meine, bekloppt kann man werden. Aber das ist für mich so ein Punkt gewesen. Ja, genau. Aber so Sachen stelle ich mir schon vor, aber Seniorenheim stelle ich mir so gar nicht vor.
Ja, aber guck mal, jetzt sind wir in einem Alter. Also tatsächlich mache ich das nicht, mir ist das völlig Wurst. Aber man ist ja, man kommt ja dann in das Alter, wo man sich über sowas Gedanken macht. Meine Mutter hat früher mal gesagt, Sanna, irgendwann sitzt du da und wartest im Prinzip nur noch darauf, dass du stirbst und Gedanken machst du dir dann darüber, wo du begraben sein möchtest?
Ich habe tatsächlich, nachdem du von deinem Papa erzählt hast und der Beerdigungsversicherungsgeschichte, habe ich das tatsächlich letztens gegoogelt. Und überlegt, ob ich das auch machen soll.
So eine
Sterbeversicherungssache. Ja,
genau. Der hat sogar zwei, glaube ich. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, die eine ist noch von Mama oder sowas. Die hat er, glaube ich, vergessen zu kündigen oder so. Ja. Man muss dazu sagen, mein Papa ist 72, aber mein Papa ist ein herzensguter Mensch und der lässt sich immer ganz viel am Telefon verkaufen und ich muss jetzt immer gucken, ob die Konten, ob da noch alles okay ist und muss irgendwelche Lastschriften zurückbuchen, weil sie unerlaubterweise vorgenommen werden. Der hätte sonst echt kein Hemdchen mehr, der arme Kerl.
Das ist und, auch anstrengend.
Da meine Mama sehr plötzlich gestorben ist, auch vor 6 Jahren, 2019 genau, hatte er damals das Bedürfnis, ein paar Sachen dann doch zu regeln. Und da hat er diese Sterbeversicherung gemacht, weil uns das wirklich kalt erwischt hat. Und das hat er zumindest damals gemacht. Aber naja, es ist halt immer so. Ja, ich habe ja alles in einem Ordner, aber wo ist der Ordner jetzt eigentlich? Ja, ist so ganz spannend mit so Eltern, die dann älter werden. Und wenn man dann selber schon drüber nachdenkt.
Ja, gut, also ich meine.
Also ich mache das nicht.
Meine Mutter ist vom Alter her näher an mir, als ich vom Alter an meinem Sohn.
Mhm.
Ne? Weil meine Mutter war 28, als ich geboren wurde.
Was auch schon spät ist, ne? Warte mal, dein Bruder ist jünger oder älter?
Nee, jünger.
Ach, dann hat die auch echt spät.
Nee, meine Eltern waren schon, ich glaube, 7 Jahre verheiratet, bevor ich.
Okay.
Nee, die waren sehr straight. Die wollten erstmal. Ja. Selber was aufbauen. Die haben mit Anfang 20 geheiratet, aber haben dann erstmal durchgezogen.
Gescheit.
Genau. Und dann kam ich erst. Und meine Mutter, glaube ich, war da auch eher ambivalent. Die war sich nicht unbedingt sicher, ob sie jetzt überhaupt Kinder möchte. Hm. Und wenn man sich das jetzt so anguckt, ne, 28 Jahre meine Mutter, ich 34,5 Jahre von meinem Sohn.
Mhm.
Entfernt.
Mhm.
Das heißt, das sind ja 6,5, fast 7 Jahre, die ich älter war, als ich ein Kind gekriegt habe. Mhm. Das heißt, ich bin dann ja auch fast 7 Jahre älter als meine Mutter jetzt, wenn mein Sohn so alt ist wie ich jetzt.
Ja. Ja. Da, ich habe zwischendurch den Faden verloren, weil es ging um Zahlen und ich hasse Zahlen.
Ja, aber da denke ich manchmal so, Mama ist nur 28 Jahre älter als ich. Das heißt, das sind keine 30 Jahre mehr, bis ich Ende 70 bin. Und das finde ich dann schon manchmal ein bisschen shocking.
Ja, ich finde auch die Zahl 50 echt schockierend, muss ich sagen.
Ja.
Die mag ich auch nicht. Auch wenn das heute so, ja, ich weiß, alles ist anders und man sieht auch nicht so aus und bla 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 bla. Aber da steht eine 50. Ich habe einen Luftballon in meinem Wohnzimmer. Da steht eine 50 drauf. Der hängt auch immer noch unter der Decke, weil ich nicht drankomme. Meine Schwägerin war so süß und hat mir Happy Birthday Luftballons ins Esszimmer gehangen und ein Ballon, wo eine 50 drauf ist, eine goldene 50, den nehme ich ihr wirklich übel.
Ich hatte für meinen Sohn dieses Jahr einen Luftballon mit 15, also 1,5. Und da habe ich gesagt, können wir eigentlich aufbewahren? Ja, kann ich nächstes Jahr für 5,1 benutzen?
Super, wird nicht schöner.
Ja.
Ach nee.
Genau.
Nee, ich finde, die 50, nee, ist egal. Ist nicht schlimm.
Ich finde das immer so ein bisschen gruselig. Ich finde immer, man sieht das ja so an den Kindern vor allem.
Ja, an meinem nicht, die ist ja erst 11. Ich habe ja noch ein paar Jahre da. Ich war 39.
Ja,
meine Mutter war 24.
Stimmt, du hast noch ein paar Jahre, bis das bei Lotte. Aber bei meinem Sohn
Mutter
ist das jetzt tatsächlich so, dass ich manchmal denke, wenn ich den so vor mir stehen habe, so.
Der ist größer als du.
Natürlich, ja gut, das ist ja auch tatsächlich nicht so schwer. Aber ich finde es trotzdem auch so vom Auftreten.
Hm.
Außer wir treffen deinen Mann und Lotta im Supermarkt.
Oh ja,
und wenn man sich dann da irgendwie verkrümeln muss und
mal,
nicht mal entspannt Hallo sagen.
Was war denn mit dem Sohn von Saskia los? Wieso? Was meinst du?
Ja, aber das ist dann so das Pubertierende, ne? Also, ja, sonst ist er ja ein lieber Kerl. Aber das, ja.
Pubertät halt.
Genau, aber das ist tatsächlich so das, wo ich manchmal denke, krass. Und wo ich mir dann auch manchmal überlege, irgendwann demnächst könnte ich auch Oma sein.
Ja, ich freue mich da ja tatsächlich drauf. Haben wir ja schon mal gesprochen.
Aber das ist für mich echt auch so, dass das sehe ich mich noch gar nicht.
So richtig sehen tue ich mich da auch nicht. Es ist einfach nur so, ich kann wieder Babysachen shoppen, ohne dass...
Das ist geil, das stimmt. Das schön Wesen. Zu H&M in die Baby-Abteilung.
Nee, nicht H&M, never, Zara? Never, ja, natürlich Zara. Ja. Und dieses Wesen kann sich nicht wehren. Ich fand das ja am schlimmsten, als das Kind so eine eigene Meinung entwickelt hat und gesagt, ich will aber das nicht anziehen, was du mir da immer kaufst, das finde ich doof.
Echt, das fand ich total.
Nee, ich fand das ganz doof. Ich habe da ja auch immer Jungsachen gekauft.
Ach so, okay.
Weil ich immer so Angst hatte, dass es so eine Lilifee wird, weil ich ja damals noch für Koppenrad gearbeitet habe. Und dann hatte ich immer so Panik, dass das so ein Lilifee-Mädchen wird. Also habe ich da immer Jungsachen gekauft. Aber irgendwann hat dann meine Mutter dann diese scheiß Elsa, Anna und Elsa Leggings angeschleppt. Oh,
außerdem
Jesus.
Sind die Mädels und die Jungs ja irgendwann im Kindergarten und sind ja auch dann da mit solchen Sachen konfrontiert. Ich kann mich noch erinnern, eine Freundin von mir, die selber eher so aus der Grufti-Szene kommt, hat dann
hart.
Auch von dir zwei Töchter, die hat von Anfang an gesagt, die eine Tochter ist so alt wie mein Sohn, die hat von Anfang an gesagt, so, oh, hoffentlich wird das nicht so ein Mädchen. Was ist passiert? Genau das.
Ja, natürlich.
Ne? Auch genau das. Dann gab es eine Zeit lang ein Elsa-Zimmer.
Ja.
Ne? Also, ich meine, Elsa-Zimmer ist ja noch eigentlich gut, weil es ist ja zumindest nicht rosa, sondern eben dann so hellblau.
Aber auch schwieriges Blau, finde ich.
Ja, aber das kann man noch uminterpretieren.
Und viel
irgendwie.
Lila.
Ja.
Yeah. Auch so eine Hassfarbe. Also da bin ich wirklich huiuiui.
Ja.
Aber Lotta ist mittlerweile so, die geht so in meine Richtung. Das finde ich ganz toll.
Genau, man muss dann durch diese Phase einfach durch.
Genau, man muss einfach durchhalten. Es wird besser.
Durch Feli. Feli, wie heißt das? Feli Pferd oder? Nee, ich weiß nicht. Ich habe ja einen Jungen. Ich hatte es da immer ein bisschen
das
leichter.
Das Feli Pferd kennen wir auch nicht, weil bei Koppenrad gab es ja dann auch über das Spielbuch.
Ach so, ja.
Also Lilifee,
ja, Lilifee.
Felix, Sharky, die lieben sieben Pferdefreunde.
Ja, ja.
Es gab für jede Altersgruppe
ja,
was.
Ja, Captain Sharky war dann ja bei meinem Sohn, als der klein war, eher so. Das konnte ich immer gut aushalten.
Captain Sharky konnte man gut, genau.
Ja, Captain Sharky konnte ich gut aushalten. Ich konnte Ninjago gut aushalten, also auch im Kino gucken. Na, ich habe immer gedacht, solange ich nicht Barbie im Kino gucke, muss es alles gut. Also ich war da immer sehr dankbar, dass ich einen Jungen habe. Weil es war einfacher.
Carlotta möchte jetzt unbedingt in einen neuen Film gehen, jetzt. Aber ihre Tante weigert sich. Sie soll mitkommen, aber sie weigert sich noch. Anaconda. Also mit so einer krassen Anaconda irgendwie. So Lotta steht ja so auf so blutrünstige Heißblätter.
Step 12?
Weiß ich nicht, ab wann der ist.
Nee, ab 16 kommt sie nicht rein.
Weiß ich nicht. Habe ich noch nicht nachgeguckt. Keine Ahnung.
Ab 16 ist er tatsächlich, da darf man auch mit Elternteil nicht rein.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht nachgeschaut. Aber sie geht da schon, auch was das angeht, doch sehr in meine Richtung. Zombies, Gruseln.
Ja, mein Sohn Blut. Auch ist dann von Ninjago eigentlich fast nahtlos auf Zombies übergegangen.
Ja.
Nein, nicht ganz, aber zwischen Dingen waren noch Harry Potter und
wobei
Piraten
ich Harry Potter auch
der Karibik.
Echt teilweise gruselig finde.
Ja, aber da war der tatsächlich nie.
Nö, die hat das mit 4 geguckt. Und alle haben gesagt, bist du bescheuert?
Ja, okay, mit 4
so,
hat das tatsächlich
oh Gott,
noch
die
nicht,
Spinnen aber sind aber schon Lotta. Mama, das ist ein Film. Oh, okay, du bist ja voll abgeklärt.
Ja, Spinnen, ey, das ist ja selbst für mich ein Problem.
Ja, die fand ich auch problematisch. Teil 2 weiß ich noch genau.
Ist ja auch bei Herr der Ringe. Mit Kankra. Das sind dann immer so Szenen, also ich weiß noch, als ich den im Kino geguckt habe und mir klar war aus den Büchern, dass wir jetzt zu Kankras Lauer kommen. Also Spinnen, aber ich habe jetzt ja immer meinen Sohn, der mich rettet.
Ja, stimmt.
Er findet das auch nicht schön mit großen Spinnen. Und hier gibt es in diesem Haus, ich habe wirklich in Winnikendonk nicht eine große Spinne gehabt. Und in diesem Haus gibt es so viele große Spinnen. Und ja, Moritz rettet mich dann immer.
Tja.
Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank.
Genau.
Danke dir.
So, 58 Minuten, Herzchen. Ich glaube, wir müssen mal Feierabend machen.
Ja.
Das muss ich noch ein bisschen schneiden und ein bisschen
genau. Also wir
bearbeiten.
Wir haben zu Projekt machen wir Sachen, die Nerven loslassen, mal drüber schlafen und sich auch überlegen, betrifft das mich überhaupt?
Genau, und ach genau, ich habe das, ich, hier eine kleine Rufmeldung. Ich habe letzte Tage ein Video über Instagram geschickt gekriegt, ob wir das nicht mal als Thema aufnehmen wollen. Aber ich hatte noch nicht mal die Chance, mir dieses Video anzugucken, weil es ist nicht mehr da. Ich finde es nicht mehr. Ich finde auch die Nachricht nicht mehr. Liebe Steffi, wenn du zuhörst, ich finde das Video nicht mehr und ich weiß nicht mehr, was du meinst. Sie hatte eine Idee, über was wir reden können, aber diese Nachricht ist nicht mehr da.
Dann schick's doch gerne nochmal.
Ja, also generell immer gern der Aufruf an alle, worüber wir sprechen möchten, sollen, dürfen, können, machen wir auch gerne. Nach wie vor müssen wir noch mal bequatschen, wer mal so kommen darf. Ach, wir haben immer noch nicht ausprobiert, ob wir jetzt ein drittes Mikro brauchen oder nicht.
Das
müssen wir auch noch machen.
Wir auch hinkriegen.
Was man alles sich merken muss.
Ja.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, Silvester ist heute. Wir haben jetzt, ich kann gar nichts sehen, 2:30, glaube ich. Ja. Also
ja,
guten Rutsch und so, was man so sagt. Ne?
Guten Rutsch.
Kommt gut rüber.
Ihr seid ja schon drüben, wenn ihr es hört. Also
ja,
wünschen
stimmt.
wir euch ein frohes neues Jahr.
Du hast recht, ja. Ja, frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr.
Tschö.
Bis im nächsten. Im neuen Jahr dann.
Ja, haben wir doch jetzt aber schon.
Genau, wir hören uns hoffentlich. Macht's gut. Kommt gut rüber. Tschüss.
Tschö.